Ich lese den Predigtext, den ihr auch in dem Handout findet, in Johannes 1, Abvers 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten, aus Jerusalem Priester und Leviten, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann, bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er offenbar werde für Israel, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte es und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn.
Ihr Lieben, wir stehen am Beginn eines Weges. Unseres Weges dieser Gottesdienstreihe in der Passionszeit. Eines langen Weges bis Karfreitag. Bis zu dem Ort, wo Gottes Liebe und unsere Sünde sich auf dieser einzigartigen Art und Weise begegnen. Der Ort, wo Jesus für unsere Schuld, für all diese Zerrüttung in unserem Leben, uns selbst gegenüber, anderen gegenüber, Gott gegenüber, der ganzen Welt gegenüber, diese Zerrüttung, dieses Zerbrochene, dieses Vergiftete, wo Jesus für all das gestorben ist, das in den Tod gerissen hat und dann, Ostersonntag, auferstanden ist, Neues bringt, neue Hoffnung, neues Leben. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg, auf dem wir viele Schritte gehen und hoffentlich ganz, ganz viel über diesen Weg Jesu lernen. Und jetzt in dieser ersten Predigt dieser Gottesdienstreihe wollen wir vier ganz überschaubare Schritte gehen. Im ersten Schritt werde ich euch einen Mann vorstellen. Der spielt im zweiten Schritt eine Rolle. Das ist dann die erste Hälfte unseres Predigttextes. Dort werden diesem Mann zwei relativ einfache Fragen gestellt und er gibt relativ ungewöhnliche Antworten. Schritt 3, die zweite Hälfte unseres Predigttextes. Da lernen wir ganz viel über Jesus. Und im vierten Schritt werden wir eine dieser Sachen, die wir über Jesus lernen, werden wir vertiefen. Und ich hoffe, am Ende könnt ihr mit diesem Bild hier noch viel, viel mehr anfangen, als ihr es vielleicht jetzt könnt. Und gewinnt dieses Bild lieb. Vier Schritte, die wir gehen und wir fangen einfach vorne an. Mit dem ersten Schritt, ich habe euch versprochen, dass ich euch einen Mann vorstelle. Ich habe ihn hier mitgebracht. Das ist Johannes. Und zwar nicht der Johannes, der das Johannes-Evangelium geschrieben hat, aus dem unser Predigtext kommt. Den stelle ich euch vielleicht mal wann anders vor. Diesen Johannes hier nennt man Johannes den Täufer. Und man nennt ihn den Täufer, weil er tauft. Das ist eine bisschen andere Taufe als die, die wir kennen. Das erkläre ich gleich. Erst nochmal zu ihm. Johannes, dieser Name hat eine Bedeutung und die ist bei ihm Programm. Johannes heißt Yahweh, Gott, der Herr, hat sich erbarmt. Und ihr werdet merken, dafür steht dieser Johannes. Bisschen was zu seinem Hintergrund. Johannes kommt aus einer Familie von Priestern. Sein Vater war Priester, Zacharias. Seine Mutter kommt aus einer Priesterfamilie, Elisabeth. Und er ist vor ungefähr 2000 Jahren, so bummelig, geboren worden, in diese sehr, sehr fromme, tiefgläubige jüdische Familie hinein. Er wurde, wie alle Juden, am achten Tag beschnitten. Und über seine Kindheit wissen wir nicht so viel. Eins können wir vermuten. Wir wissen aus seiner durchaus sehr spannenden Geburtsgeschichte, die ihr im Lukas-Evangelium nachlesen könnt, wissen wir, dass seine Mutter, Elisabeth, eine Verwandte von Maria war, von der Maria, die die Mutter von Jesus ist. Und dass Elisabeth und Maria gleichzeitig schwanger waren. Also Elisabeth so ein bisschen vorher schon, die hat ihren Johannes vor Maria, ihren Josef, ihren Jesus. Familiengeschichten sind auch ein bisschen kompliziert. Also was ich sagen möchte, Johannes ist ein bisschen älter als Jesus. Und wir lesen, wie die beiden Mütter, Elisabeth und Maria, sich einmal besucht haben während der Schwangerschaft. Und deswegen können wir vermuten, dass sich Johannes und Jesus kannten. Die gehörten zu einer Familie. Wir wissen nicht genau wie, vielleicht waren sie Cousins oder groß zu Cousins, Cousins 7,5 Grades oder sowas. Aber vielleicht sind die mehr oder weniger zusammen aufgewachsen, haben sich alle paar Wochen oder Monate mal gesehen, kannten sich. Eine Vermutung liegt nahe. Aber über die Kindheit selbst wissen wir eigentlich nichts von unserem Johannes hier. Was wir wissen, ist, dass er irgendwann einen sehr, sehr spannenden Wohnort ausgewählt hat. Die Wüste. Ja, er lebte in der Wildnis, in der freien Natur. Das mag für uns was Romantisches haben. Ich glaube, es hat auch was sehr Hartes. Und das erklärt auch sein etwas seltsames Aussehen. Dieser Mantel hier, ihr habt es vielleicht schon geahnt, ja, das ist Kamelhaar. Und das ist nicht so unsere Mode heutzutage, damals auch nicht, aber es ist irre praktisch in der Wüste. Und sein Speiseplan ist auch ein bisschen außergewöhnlich. Er lebt doch tatsächlich von Heuschrecken und wildem Honig. Naja, so viel anderes hat man in der Wüste damals nicht gehabt. Es gab keine Restaurants. Der Pizzalieferdienst hat immer nur bis zur Grenze der Wüste geliefert. Er war darauf angewiesen. Und das erklärt auch so ein bisschen sein vielleicht ein bisschen raues, äußeres Erscheinungsbild. Aber ich möchte euch noch mehr über ihn erzählen. Denn irgendwann hat Johannes einen Ruf von Gott bekommen. Und er ging an einen Nebenarm des Jordan, des großen Flusses in der Gegend, wo er lebte. Und er hat zu seinem Volk, zum Volk Israel, zu den Juden gepredigt. Und er ist ein bisschen konfrontativer Typ auch. Er hat sein Volk mit Sünde, mit Schuld, mit Gottverlassenheit konfrontiert. Und er hat sein Volk aufgerufen, umzukehren, sich Gott wieder zuzuwenden, wieder nach Gottes Willen zu fragen, nach seinen Geboten zu leben, sich Gott hinzuwenden. Das hat er gepredigt. Und als Zeichen dieser Umkehr hat er Leute getauft. Wir jetzt so 2000 Jahre später als Christen, wir kennen Taufen. Wir taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber Johannes hat etwas anderes gemacht. Und das war damals total innovativ. In seinem kulturellen und religiösen Umfeld kannte man so rituelle Waschungen, so Reinigungen. Aber dass ein Mensch einen anderen untertaucht, als Zeichen der Umkehr, das war neu. Und das hat er gemacht. Also er hat zu Menschen gepredigt und wenn Menschen dort waren, die gesagt haben, ich möchte umkehren zu Gott, dann hat er sie als Zeichen dieser Umkehr getauft. Deswegen nennt man ihn Johannes den Täufer. Er ist ein konfrontativer Typ. Er hat zu Reichen und Armen, zu Mächtigen und Ohnmächtigen gepredigt und geredet. Und er hat sich nicht gescheut, auch so ziemlich den mächtigsten Mann in seiner Umgebung mit seiner Sünde zu konfrontieren. Der lokale König. Der hat sich eine Frau genommen und die war dummerweise die Frau seines Bruders. Und Johannes sagt, das darfst du nicht. Dieser Mut, diese Konfrontation hat ihm Gefängnis eingebracht und letztlich auch den Tod. Und jetzt haben wir schon sehr viel über ihn gelernt. Johannes ist konfrontativ, er ist mutig, er ist irgendwie wild, er hat was sehr Asketisches an sich, was Prophetisches. Und er ist bei all dem bemerkenswert, irgendwie beeindruckend. Und, das werden wir im Laufe der Predigt jetzt kennenlernen, Johannes ist ein zutiefst demütiger Mensch dabei. Ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen, Johannes fühlt sich gerade nicht so wohl in seiner Haut hier. Und das liegt daran, dass ich jetzt schon seit 5 Minuten nur über ihn rede. Und ihm ist es unangenehm, nicht weil er etwas vor euch verbergen möchte, weil er sich für irgendetwas schämt in seinem Leben. Ihm ist es unangenehm, weil er sehr genau weiß, was die Berufung seines Lebens ist. Und die Berufung seines Lebens ist es, dass wir nicht über ihn reden und dass er nicht sich groß macht und dass nicht er Aufmerksamkeit bekommt, sondern dass wir über einen anderen Mann reden. Dass wir einen anderen Mann groß machen und ihm Aufmerksamkeit schenken. Und damit kommen wir schon zu unserem zweiten Schritt. Zu dieser Szene, die wir in der ersten Hälfte unseres Predigttextes lesen. Da ist dieser Johannes in seinem Kamelhaarmantel an einem Nebenarm des Jordans. Er predigt zum Volk und er tauft. Und da ist eine Menschenmenge. Und in dieser Menschenmenge sind Botschafter, Priester, die aus Jerusalem, der damaligen religiösen und politischen Hauptstadt, von mächtigen Leuten gesandt wurden, um zwei Dinge rauszufinden. Erstens, wer ist dieser Johannes der Täufer? Und zweitens, warum tauft er? Relativ naheliegende und einfache Fragen, wenn man über Johannes nachdenkt. Und so kommen sie zu Johannes und ihr lest es im Predigttext. Sie fragen ihn einfach, Johannes, wer bist du? Und Johannes antwortet auf eine Art und Weise, wie das, glaube ich, kein anderer Mensch auf der ganzen Welt tun würde. Er wird gefragt, wer bist du? Und er sagt, ich bin nicht Christus. Ich bin nicht der Messias, der Retter, der Erlöser, den wir erwarten, der alles gut machen wird, der uns retten und befreien wird. Der bin ich nicht. Und dann geht so ein Spiel los. Die Botschafter fragen, okay, bist du dann Elia, der Prophet aus dem Alten Testament? Johannes so, nö, bin ich nicht. Bist du ein Prophet? Bin ich auch nicht. Okay, Johannes, wer bist du dann? Weißt du, wir wurden hierher geschickt, um das rauszufinden. Und wir können ja schlecht zu unserem Auftraggeber zurückgehen und sagen, hey Chef, also Johannes ist nicht der Christus, nicht der Elia. Er ist kein Prophet, aber wir haben auch keine Ahnung, wer er ist. Und da erbarmt sich Johannes. So halb. Also er antwortet auf die Frage, wer er ist, aber er tut es irgendwie verborgen, irgendwie auch nicht so ganz klar mit einem Zitat. Kennt ihr Menschen, die mit Zitaten antworten? Es ist immer irgendwie ein Rätsel. Und sein Rätsel, das stammt aus dem Alten Testament, aus der Heiligen Schrift, aus dem Prophetenbuch des Jesaja. Und da ist eine Stelle und die bezieht Johannes auf sich. Und Johannes sagt, wenn ihr wissen wollt, wer ich bin, die Stelle verrät es euch. Und diese Stelle lautet, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Das ist Johannes. Er kommt aus der Wüste, ist eine Stimme eines Predigers, er hat eine Botschaft an sein Volk. Und die Berufung seines Lebens ist es, einen Weg zu bereiten, etwas vorzubereiten. Nein, jemandem etwas vorzubereiten, jemandem den Weg zu ebnen. Ich frage mich, ob das die Botschafter verstanden haben. Jedenfalls glaube ich, sie haben es aufgeschrieben und dachten, ja, das können wir dem Chef zu Hause sagen. Frage Nummer zwei. Okay, Johannes, du bist also nicht Christus, nicht Elia, kein Prophet. Sag mal, warum taufst du denn dann aber? Und Johannes sagt, ich taufe mit Wasser, aber es ist mitten unter euch getreten einer, den ihr nicht kennt. Und der wird nach mir kommen. Und ich bin es nicht mal wert, ihm seine Schuhriemen zu lösen. Merkt ihr, was er hier macht? Er bekommt zwei Fragen gestellt und beide Male antwortet er nicht auf sich selbst bezogen, sondern auf einen anderen bezogen. Ich bin nicht Christus. Also, ich taufe mit Wasser, aber nach mir wird einer kommen, der ist schon mitten unter uns. Wenn wir in die anderen Evangelien lesen, dann hören wir dort Johannes sagen, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir wird einer kommen, der tauft mit Heiligem Geist und mit Feuer. Das ist die Berufung von Johannes. Sein ganzes Leben dreht sich darum, dass wir nicht auf ihn schauen, sondern dass wir von ihm wegschauen auf den, der nach ihm kommt, auf den, dem er den Weg bereitet, der so viel wichtiger ist, so viel wertvoller ist. Und das bringt uns zu unserem dritten kleinen Schritt dieser Predigt. Es wurde Abend und es wurde Morgen, ein neuer Tag. Ähnliche Szene. Johannes ist dort, Volksmenge ist dort. Nur die Botschafter, die sind über Nacht nach Jerusalem nach Hause gegangen, um dort zu berichten, was sie in Erfahrung gebracht haben. Und dummerweise verpassen sie jetzt das Wichtigste. Aber wir sind noch dabei. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und er sagt über Jesus 4 Dinge. Erstens, siehe, das ist Gottes Lamm, Jesus. Das ist Gottes Lamm, der die Welt, der der Welt Sünde trägt, der die Schuld der ganzen Welt auf seinen Schultern hat. Jesus ist Gottes Lamm, erstens. Zweitens, er ist es, von dem ich euch gesagt habe, dass nach mir jemand kommen wird, der schon vor mir gewesen ist und den ich nicht kannte. Bisschen mysteriös, ich komme gleich dazu. Drittens, ich sah, dass der Heilige Geist auf ihn herabfuhr. Wie eine Taube kam der Heilige Geist auf ihn herab und er blieb auf ihm. Und dann erkannte ich ihn. Denn Gott hat mir gesagt, der, auf den der Heilige Geist fällt und wo er bleibt, der ist derjenige, dem du den Weg bereiten sollst. Und viertens, last but not least, er ist Gottes Sohn. Also 4 Sachen sagt er über Jesus. Jesus ist Gottes Lamm. Jesus kommt nach ihm, ist aber schon vor ihm gewesen und er kannte ihn nicht. Jesus ist der, auf den der Heilige Geist herabkam wie eine Taube und blieb. Und er ist der Sohn Gottes. Von hinten nach vorne. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist göttliche Herkunft. Jesus ist mehr als ein Mensch. Das erkennt Johannes in diesem Moment. Jesus ist der Sohn Gottes. Und woran erkennt er das? Drittens, am Heiligen Geist. Gott hat zu Johannes gesprochen, der, auf den der Heilige Geist niederkommt und wo er bleibt, das ist der eine. In den anderen Evangelien lesen wir, dass das bei der Taufe passiert ist. Als Johannes Jesus getauft hat, kam der Heilige Geist wie eine Taube herab und Gottes Stimme aus dem Himmel sprach zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und das ist der Moment, wo Johannes Jesus erkennt als den Christus, den Messias, als denjenigen, dem er den Weg bereiten soll. Derjenige, auf den die Berufung von Johannes sich bezieht, die Berufung seines Lebens. Und nur deswegen können wir den zweiten Punkt, den er über Jesus sagt, verstehen. Das ist schon ein bisschen rätselhaft. Jesus kommt nach mir, aber er ist schon vor mir gewesen. Das ist vor allem rätselhaft, wenn ihr euch erinnert, dass ich euch hier beim ersten Schritt erzählt habe, dass Johannes ein bisschen älter ist als Jesus. Es gibt eigentlich nur eine Erklärung, die ich zumindest verstehe. Wie kann Jesus schon vor Johannes gewesen sein, wenn Johannes doch älter ist als Jesus? Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist göttlicher Herkunft. Das hat Johannes verstanden. Und deswegen, weil Jesus göttlicher Herkunft ist, ist Jesus schon viel, viel länger als der Moment, wo er geboren war. Oder der Moment, wo Johannes geboren wurde. Oder der Moment, wo Elisabeth oder Maria schwanger waren. Jesus ist göttlicher Herkunft. Jesus war schon vor Grundlegung der Welt. Jesus war schon, bevor Johannes war. Obwohl Johannes ein paar Wochen oder Monate älter ist als Jesus. Und das Zweite an der Stelle, was überraschen kann, Johannes sagt ja, das sagt er zweimal in diesem Text, ich kannte ihn nicht. Er zeigt auf Jesus und sagt, ich kannte ihn nicht. Und denkt nochmal zurück, die sind verwandt. Elisabeth und Maria haben sich während der Schwangerschaft besucht. Vermutlich haben die sich in ihrer Kindheit und Jugend häufiger mal getroffen. Für Johannes war Jesus nicht ein völlig Unbekannter, sondern sein Verwandter, sein Cousin 7,5 Grades oder so. Wie kann er ihn nicht kennen? Ich kenne nur eine Erklärung, die mir da einleuchtet. Johannes meint, ich habe ihn nicht erkannt als denjenigen, der er wirklich ist. Ich habe gedacht, das ist mein Cousin 7,5 Grades. Aber es ist Gottes Sohn. Ich dachte, das ist ein Mensch aus meiner Familie. Aber er ist auch göttlicher Herkunft. Deswegen kann Jesus derjenige sein, der nach Johannes kommt, der aber schon vor ihm gewesen ist und den er nicht kannte. Und er sagt, siehe, das Lamm Gottes. Jesus ist das Lamm Gottes. Und das ist unser vierter und letzter Schritt dieser Predigt heute. Jesus, das Lamm Gottes. Jesus hat in der Bibel viele Namen, die uns etwas über ihn erzählen, die uns etwas lehren. Jesus, einige davon habe ich benutzt, ist der Christus, der Messias, der Retter, der Erlöser, er ist der Befreier. Jesus, der Sohn Gottes, haben wir eben gelesen. Jesus, der König der Könige, der Herr aller Herren. So viele Namen, die von Jesu Größe und Macht und Vollmacht sprechen. Und dann finden wir im Neuen Testament auch diese Bezeichnung. Und zwar nicht nur hier, sondern an verschiedenen Stellen. Jesus als das Lamm Gottes. Ich weiß nicht, wie ihr dieses Bild seht. Ich finde, das Lamm ist jetzt nicht das gewaltigste aller Tiere. Nicht das ehrfurchtgebietendste aller Tiere. Das ist nicht das majestätischste Tier aller Tiere. Ich finde es eher süß. Es ist klein. Es ist verletzlich. Warum ist Jesus das Lamm? Zwei Antworten, die uns dabei helfen können. Für die erste springen wir in der Bibel ein gutes Stück zurück ins Alte Testament. Und in der Geschichte des Volkes Israel, das dort beschrieben wird, gibt es so einige Schlüsselmomente und Wendepunkte. Und einer der größten Schlüsselmomente und Wendepunkte, vielleicht der größte, ist der Auszug aus Ägypten. Ist der Moment, wo Gott sein Volk aus der Gefangenschaft und Sklaverei in Ägypten befreit. Und er tut es nicht sehr zimperlich mit Plagen. Er bringt Plagen in das Land Ägypten, damit der Pharao, der höchste Chef in Ägypten, irgendwann sagt, okay, ich lasse das Volk Israel ziehen. Ich lasse diese Knechte und Sklaven ziehen. Geht. Und die letzte und schlimmste, schwerste Plage, die Gott bringt, ist der Tod der Erstgeburt. Er tötet alle ältesten Söhne, alle erstgeborene Tiere. Ziemlich gewalttätig. Und Gott verschont sein Volk, Israel, von dieser Plage. Und er tut es auf folgende Weise. Er sagt zu seinem Volk, nehmt ein Lamm, jede Familie ein Lamm, und schlachtet dieses Lamm. Und nehmt von dem Blut dieses Lammes und bestreicht damit eure Türbalken. Und dieses Blut des Lammes an euren Türbalken ist das Zeichen, dass die Plage euch nicht treffen soll, sondern an euch vorbeizieht. Vertraut mir. Tut das, was ich euch sage. Schlachtet ein Lamm. Dieses Lamm wird euch retten. Und dann wird ein Mahl eingesetzt, das Passamahl, das wahrscheinlich wichtigste Fest im Judentum. Und so viel an dieser Stelle, dass Jesus an dem Tag, wo das Passamahl gefeiert wird, stirbt, an Karfreitag, ist da auch kein Zufall. Dass Jesus Lamm Gottes genannt wird, ist da kein Zufall, sondern es bezieht sich auf diese wichtige Erfahrung des Volkes Israel, auf diesen Schlüsselmoment, diesen Wendepunkt. Gott hat sie gerettet, Gott hat sie befreit, Gott hat ihre Sklaverei, ihre Knechtschaft, ihre Gefangenschaft beendet durch das Blut eines Lammes. Das hat sie beschützt. Jesus ist das Lamm Gottes. Das steht an mehreren Stellen im Neuen Testament. Wir haben hier eine davon. Im 1. Petrusbrief heißt es, dass er das Lamm Gottes ist, mit dessen makellosem, wundervollen Blut wir freigemacht wurden. In der Offenbarung heißt es, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das geschlachtet wurde dafür, dass wir befreit wurden. Deshalb ist Jesus das Lamm Gottes. Zweite Erklärungshilfe. Meine Frau Antonia und ich haben Bekannte und die hatten einen kleinen Hof. Und da haben sie manchmal Tiere geschlachtet. Und der Bekannte von uns erzählte, wie unterschiedlich Tiere reagieren, wenn man sie schlachtet. Wenn man Schweine schlachtet, werden sie unglaublich aufgeregt, sind voller Adrenalin. Sie quieken und schreien und sind außer Rand und Band, weil sie merken, es geht zu Ende, es ist nicht normal, ich soll hier geschlachtet werden. Es ist unglaublich laut, ganz schrecklich. Und dann erzählte er, dass er einmal ein Lamm geschlachtet hat, so selbst. Und er meinte, dieses Lamm, das hat nicht gequiekt, es hat nicht geschrien. Es hat nicht um sich geschlagen und gestrampelt. Es wollte nicht fliehen, es ist nicht außer sich geraten. Dieses Lamm hat ihn nur mit traurigen Augen angeguckt. Es lag einfach dort. Jesus ist das Lamm Gottes, weil Jesus sich nicht gewehrt hat. Weil Jesus nicht geschrien hat. Weil Jesus freiwillig die Schuld der Welt, die Sünde, all diese Zerrüttung, all dieses Kaputte, all dieses Gift auf sich genommen hat und es getragen hat bis in den Tod. Das wird das Ende unserer Reise sein. Auf dem Weg werden wir noch viel lernen. Und dann kommt Ostersonntag, Auferstehung, neues Leben, neue Hoffnung. Das ist noch ein weiter Weg. Heute das Lamm Gottes. Und ich möchte euch darauf hinweisen, wir befinden uns im ersten Kapitel vom Johannesevangelium. Da kommen noch ein paar. Das ist ja am Anfang des Weges Jesu, wie Johannes, der Evangelist, uns das beschreibt. Wie eine Überschrift über dem Leben von Jesus. Jesus geht den Weg des Lammes, das die Sünde der Welt trägt. Das sagt er, bevor er darüber spricht, dass er der Sohn Gottes ist, dass der Heilige Geist auf ihm liegt. Das Erste, was Johannes über Jesus sagt, wo er ihn sieht und erkennt, wer Jesus ist, sagt, ist, sehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Lass uns beten. Jesus, ich bitte dich für die Gottesdienstreihe, die vor uns liegt. Ich bitte dich, dass du uns die Herzen und Augen öffnest und dass du uns neue Blicke auf dich schenkst. Ich bitte dich, dass du diese Geheimnisse uns ein Stück weit aufschließt. Und ich bitte dich, dass wir irgendwie erleben und verstehen dürfen, was dein Weg war, der Weg des Lammes, was es bedeutet, dass du das Lamm Gottes bist. Ich bitte dich, dass du uns spüren und empfinden lässt, was das mit uns zu tun hat. Mit unserer Schuld, unserer Sünde, unserer Zerbrochenheit, dem Gift in unserem Leben. Ich bitte dich, dass wir einen neuen Blick auf deinen Weg bekommen in den folgenden Wochen. In unseren Gottesdiensten, in den Hauskreisen, in unserer stillen Zeit oder persönlichen Gesprächen. Jesus, du bist das Lamm Gottes. Du bist diesen Weg gegangen. Bitte zeig uns diesen Weg. Darum bitten wir dich. Heute an diesem Tag. Amen.